Ich singe dir mit Herz und Mund, denn du bist ein Gott, der uns liebt. Gott liebt uns, und zwar mit einer unendlichen Liebe. Und wir können diese Liebe Gottes nicht erfassen, und wir können diese Liebe Gottes nicht so wiedergeben, wie er uns liebt. Wir haben die letzten Sonntage darüber gesprochen, dass Gott uns liebt, dass seine Liebe unendlich ist. Heute werden wir darüber sprechen, wie diese Liebe auf seine Kinder strahlen kann, wie sie mit dieser Liebe erfüllt werden und wie sie sich untereinander, wie unter ein schützendes Zelt stellen und dass diese Liebe unter den Kindern Gottes in der Gemeinde Jesu herrscht. Wie gehört, ein schwieriges Thema, und dass es schwierig ist, das möchte ich euch heute beweisen. Aber bleibt ruhig, Gott liebt uns. Das ist das Allerwichtigste. Und wie seine Liebe ist, was sie für uns bedeutet, werden wir hören. Theoretisch, was sagt die Bibel dazu, aber auch praktisch. Was bedeutet das für mich, für dich, für uns alle? Ich möchte den Predigttext lesen, dazu stehen wir wieder auf. Das könnt ihr ruhig machen, denn anschließend werdet ihr eine Weile sitzen. Im 1. Johannes Kapitel 4 ab Vers 7 lesen wir: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für ein Wort. Es erschlägt uns fast, gerade der letzte Satz. Du liebst uns. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort erschließt. Und wir bitten dich, dass du mit diesem lebendigen Wort uns in unseren tiefsten Tiefen erreichst. Nicht nur verstandesmäßig, sondern in unseren Herzen, auch in unseren Gefühlen, in unserem ganzen Wesen. Und weil du das tun kannst und wirst, danken wir dir im Voraus dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Apostel Johannes in seinem ersten Brief kehrt wieder zu seinem Ursprungsthema, Gottes Liebe. Aber in seinem Brief spricht er noch von einer anderen Liebe, der sogenannten Bruderliebe. Man müsste das heute übersetzen, geschwisterliche Liebe innerhalb der christlichen Gemeinde. Er kommt darauf zurück. Dieses Thema brennt ihm offensichtlich so auf dem Herzen, weil er schon im Vorfeld öfter darüber sprach, im Vorfeld dieses Textes. Ich habe hier noch zwei Beispiele. Der eine aus dem Kapitel 3, darin zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Darum geht es im Evangelium. Und wenn wir das nicht beherzigen, dann beherzigen wir das ganze Evangelium nicht. Und der zweite Text aus dem auch Kapitel 3, Vers 23, Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Johannes verbindet den Glauben mit der Liebe. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und diese Verflechtung ist so stark, kommt so stark zum Ausdruck in seinem ersten Brief, wo wie sonst nirgendwo in der Bibel, so klar. Meine Lieben, was meint er damit? Unser Thema heute ist, lasst uns einander lieben. Warum behandelt Johannes das Thema so ausführlich? Warum spricht er das immer wieder an? Er tut es zum einen deshalb, weil er weiß, dass wir Menschen, aber auch Gottes Kinder, Christen, sehr vergesslich sind. Wer von euch ist nicht vergesslich? Ich würde gerne sehen. Keine. Das tröstet mich, weil ich vergesslich bin. Ja, Johannes spricht in seinem Brief die Gemeinde sehr interessant an. In dieser Übersetzung heißt es Geliebte, aber in der Ursprache, im Griechischen, heißt das Kindleine, Kindlein. Das ist so ein Ausdruck, finde ich köstlich. Und er wiederholt das immer wieder. Was bringt er damit zum Ausdruck? Ihr alle seid mir so wichtig. Ich habe euch alle so gern. Und es liegt mir so sehr daran, dass ihr das Evangelium lebt. Dass wir vergesslich sind, können wir zum Beispiel daran feststellen, wenn es um die Sorgen geht. Wir haben unzählige Male als Christen gehört, sorgt euch um nichts. Das hat Jesus gesagt. Oder wir haben gehört, werft eure Sorgen auf ihn. Genau, auf Jesus. Wir sollen die Sorgen werfen. Und was machen wir? Wir behalten die Sorgen. Wir sind geizig diesbezüglich. Wir behalten sie, wir tun es als ob. Wir beten und angeblich legen wir das vor Gottes Füße, aber die Sorgen stecken immer noch in der Tasche. Das ist einfach nicht konsequent. Und wir merken, wir haben es nicht begriffen. Wir tun es einfach nicht. Daher müssen wir täglich hören, das mit der Liebe und auch das mit den Sorgen. Und viele andere Worte der Bibel auch. Es reicht nicht einmal, vor der Konfirmation das gehört zu haben oder vor der Taufe, sondern wir brauchen das immer wieder, weil wir Menschen vergesslich sind. Das war der erste Grund, warum Johannes das so oft anspricht. Der zweite Grund, warum er so von der Geschwisterliche spricht, ist, dass sie auch für Jesus sehr wichtig war. Darum sagt er in Johannes 13, Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Amen. Warum erkennt die Welt oft nicht Jesus und das Evangelium? Weil Christen oft keine Liebe untereinander haben. Die ist zumindest nicht sichtbar. Und dann wenden sie sich ab und sagen, also so wie sie leben, da brauche ich kein Christ zu sein. Ja, es ist leider ein ganz hartes Urteil für uns oft. Also gehen wir zum Thema. Und wenn wir das Thema verstanden haben, dann wird das nur uns zum Lob Gottes führen. Dass wir Gott dafür loben werden. Drei Fragen. Um welche Liebe geht es hier? Wie offenbart Gott seine Liebe? Und was bedeutet das für uns? Ganz praktisch. Um welche Liebe handelt es sich hier? Um das klarzustellen. Der Johannes spricht hier eine Aufforderung oder er fordert uns auf zu einer Liebe innerhalb der Gemeinde. Da werden nicht die Leute draußen angesprochen, sondern wir Christen. Wir werden angesprochen. Da würde man sagen, okay, das ist schwer, alle Leute zu lieben. Es geht hier erstmal um die Christen. Und dass es schwer ist, wissen wir. Also diese Liebe ist hier angesprochen. Johannes schreibt es den Gläubigen und er konfrontiert sie damit, dass sie einander lieben sollen. Er betont die Notwendigkeit dieser Liebe untereinander in der Gemeinde. Und er bestätigt die Worte Jesu aus Johannes 13, die wir gerade gehört haben, indem Jesus sagte, lasst, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und dann sagte, lasst uns einander lieben. Dieser Text gilt also uns, jeder und jedem von uns, und lässt keinen Raum zu denken, dass damit andere gemeint sind. Alle, die hier sitzen, Alle, die an Jesus glauben und sich Christen nennen können, sind gemeint. Es gibt eine klare Verbindung zwischen dieser Geschwisterliebe aus dem 1. Johannesbrief und der Liebe aus dem 1. Korintherbrief. Wir haben diese Lesung gehört. 1. Korinther, das Hohelied der Liebe. Das ist die praktische Umsetzung der Korintherliebe, was wir hier hören. Es geht um Umsetzung, das nicht nur im Herzen irgendwo verborgen bleibt, sondern dass es in die Gedanken, Gefühle, in Worte, in Taten kommt, umgemünzt wird. Es gibt wohl keine bessere und keine deutlichere Definition der Liebe als die aus dem 1. Korintherbrief. Wir haben es gehört. Da heißt es, 1. Korintherbrief hier, da heißt es, die Liebe ist langmütig, gütig, ereifert sich nicht, bläht sich nicht auf. Und ihr wisst, was für eine Blähung hier gemeint ist. Sie handelt nicht ungehörig, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, freut sich nicht über das Unrecht. Also, wenn wir das so hören, meine Lieben, wer von uns kann so lieben, wie das im 1. Korintherbrief steht? Wer? Ich nicht. Wer von uns bläht sich nicht auf oder trägt das Böse nicht nach? Wer ist dazu fähig von sich aus? Keiner. Keiner ist dazu fähig. Wir spüren hier unsere Unzulänglichkeit, unsere Beschränktheit, diese Liebe in die Tat umzusetzen. Denn die Liebe zum Bruder oder zur Schwester in der Gemeinde als Christ ist keine natürliche. Das ist der Knackpunkt, um welche Liebe es sich handelt. Es ist eine übernatürliche Liebe. Verstehen wir das? Sie kann nicht aus uns kommen. Das kann nur eine Liebe sein, die aus Gott kommt, weil er uns so unendlich liebt. Weil er diese Liebe in unser Herzen legt, können wir so lieben. Wir werden das gleich merken, was es praktisch bedeutet. Dieser Text unterscheidet nämlich hier nicht zwischen der Liebe zu einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde, die wir sowieso sympathisch finden. Hallo, was ist das für eine Leistung, so jemanden zu lieben, der uns liebt, der nett zu uns ist? Ja, da kommen wir ganz gut klar. Die Aufforderung, einander zu lieben, gilt eigentlich für die Glaubensgeschwister, die wir gar nicht mögen, die uns so gegen den Strich gehen, die eine solche Art und Weise haben, dass wir sofort so einen Hals bekommen, nur wenn wir so jemanden sehen. Da zu lieben, das ist die Herausforderung. Alles andere, das sind Pipifax, Liebesbekundungen. Dass wir die Leute gerne haben und lieben, die auch so nett sind zu uns. Jesus fragte einmal in Matthäus 5, 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Das tun auch die, die keine Christen sind. Und in Klammer, ich kenne Menschen, die keine Christen sind, die gehen liebevoller miteinander und mit anderen als manche Christen. Klammer zu. Ja, also, mit Leuten liebevoll umzugehen, die uns sympathisch sind, ist keine Leistung. Das ist nicht schwierig. Aber die geschwisterliche Liebe schließt auch die Liebe zu denen ein, die wir natürlicherweise nicht mögen. Und es gibt bei jedem Menschen, die man nicht mag. Wer mag alle Menschen? Jetzt bitte ehrlich. Hand hoch. Höher bitte. Keine. So ist es. Jeder von uns hat Menschen, die er oder die sie nicht mag. Die Frage ist, kann die Welt, wenn sie auf das Leben unserer Gemeinde schaut, feststellen, dass bei uns eine Liebe untereinander geübt wird, die sich nur durch eine übernatürliche Kraft erklären lässt? Kann das die Welt? Ist deine Liebe zu deinem Bruder, deiner Schwester in deinem Leben vorhanden, die über das natürliche Maß hinausgeht? Hast du jemanden, den du liebst in der Gemeinde, der dir auf die Nerven sowas von geht und du liebst ihn trotzdem? Geht kurz einfach so in sich hinein und überlegt euch. Eine Liebe, die sich einzig und allein aus dem Wirken Gottes in deinem Herzen erklären lässt, das ist die Liebe, die hier gemeint ist. Und das ist gemeint mit dieser Aufforderung: Geliebte, Kindlein, lasst uns einander lieben. Also das ist kein Spruch für irgendein Album, was man hat. Das ist eine ganz harte Aufforderung. Und ich habe damit Probleme. Bei der nächsten Liebe handelt es sich um eine übernatürliche Liebe. Haben wir drin? Gut. Zweite Frage: Wie offenbart Gott seine Liebe? Johannes führt uns Gottes Charakter vor Augen und kommt zu der Aussage, dass Gott selbst die Liebe ist, die sich offenbart. Woher wissen wir, dass Gott die Liebe ist? Ja, er zeigt das auf ganz verschiedene Art und Weise. Durch sein Wort, aber wodurch kann er das auch zeigen? In unseren Herzen, das gibt es auch. Dass er uns Jesus geschenkt hat, genau. Was noch? In der Schöpfung. Er hat die Welt geschaffen. Heute haben wir von der Sonne gesprochen, vom blauen Himmel. Hallo, ich liebe Herbst. Seid nicht enttäuscht. Ich liebe auch Frühling, Sommer und Winter. Das wirft mir manchmal meine Frau vor. Wie kannst du es schaffen? Ich freue mich über jedes Wetter. Auch wenn es neblig ist und regnet. Ach, es regnet so schön, gehen wir spazieren. Was jetzt heute? Ja, genau. Das ist so schön und das ist so gesund für die Haut. Gut, nicht jeder ist so wie ich, aber die Schöpfung ist wunderbar. Und darin zeigt Gott seine Liebe, aber er zeigt uns auch seine Liebe dadurch, dass er alle Menschen versorgt. Das wäre ein größeres Thema, will ich heute, kann ich nicht vertiefen. Aber Gott zeigt seine Liebe allen Menschen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Das gefällt uns manchmal nicht. Und er lässt sogar regnen über Gerechte und Ungerechte. Er liebt alle Menschen, ob wir sie lieben oder nicht. Das tut er aber und damit zeigt er, wie unendlich groß seine Liebe ist. Und er lässt sich nicht einschränken durch uns, wen er zu lieben hat. Gott lässt die Früchte wachsen, Sonne scheinen, regnen, er versorgt uns. Aber die Bibel erklärt uns, was gerade gesagt wurde, dass wir seine Liebe letztendlich als Christen darin erkennen, dass er seinen Sohn gesandt hat auf dieser Erde. Ihr kennt das Lied "Schönster Herr Jesu". Ich lasse jetzt nicht strecken, weil sonst werde ich hier einen Wald sehen. "Schönster Herr Jesu", schönes Lied. Die Jüngeren lassen sich das von ihren Omas und Opas erklären. Auf jeden Fall, in einer Strophe heißt das: Schön sind die Felder, schön sind die Wälder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, als das, der unser traurig Herz erfreut. Ich liebe viele Lieder, aber das Lied auch. Herrlich, herrlich. Die Schöpfung und seine Versorgung sind sehr gut. Und Gott hat einen noch besseren, noch exzellenteren Weg gefunden, um seine Liebe zu zeigen, nämlich durch Jesus Christus. Er offenbart uns am besten, am deutlichsten seine Liebe durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen, Amen kann man nur sagen. Wie können wir diese Liebe Gottes, die er in Jesus Christus gezeigt hat, erfassen? Wir werden es erst wohl wirklich verstehen, wenn wir einmal bei Gott sind. Aber der Text gibt uns hier eine Hilfestellung über die Liebe Gottes, die in Jesus Christus gezeigt wurde. Dieser Text möchte, dass wir darüber nachdenken. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. durch ihn leben sollen. Also, nicht die Schöpfung, nicht Gottes Versorgung, sondern sein Sohn ist der ultimative Beweis seiner Liebe. Gut, Gott offenbart seine Liebe in Christus. Zunächst gehen wir zu uns. Du wirst die Liebe Gottes niemals erkennen, wenn du nicht weißt, wer du ohne ihn bist. Das wirst du nie erkennen. Man muss erst mal schauen, was wäre aus mir, wenn ich ohne Jesus wäre. Wir werden seine Liebe niemals begreifen, wenn wir nicht verstehen, wer wir ohne ihn sind. Dieser Text sagt, dass Gott uns liebt. Ja. Liebt er uns, weil wir so wertvoll sind? Ja, nein, nein. Nein, nein, so ist es. Liebt er uns, weil wir es verdient haben? Nein. Liebt er uns, weil es einen Vertrag gibt, den er zu erfüllen hat? Nein. Er ist nicht verpflichtet. Es gibt kein Geschäft, das er so macht und er müsste das machen. Nein, Johannes sagt, er liebt uns, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Und wenn er das nicht tut, wenn wir das nicht merken, wie er uns liebt, dann leben wir nicht richtig. Dann ist das nur so auf einem Level, auf einem Niveau weit unterhalb dessen, was es möglich wäre. Wenn wir ihn kennen, lieben, mit ihm leben. Daraus können wir schließen, dass wir ohne ihn nicht leben, sondern tot sind. Boah, was für eine Aussage. Ohne Jesus sind wir geistlich gesehen tot. Punkt. Schluckt das bitte erstmal und merkt euch das. Wir sollen uns alle das merken. Ohne Jesus werden wir geistlich alle tot. Amen. Amen. Deckel zu. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt er uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Amen. Amen. Clark, der ruft immer zwischen Amen, aber das ist richtig, ja? Kann auch ein anderer mal machen. Ja, also, wenn wir auf uns selber schauen, merken wir, ohne Christus sind alle Menschen geistlich tot. Es ist nichts Liebenswertes an einem Leichnam. Wir sind bei einem Mensch ist gestorben. Also ich kenne keine Menschen, die Leichname lieben. Also man geht zur Beerdigung auch seiner liebsten Person. Man trauert um das Leben der Person, die gestorben ist und nicht um diese sterbliche Höhle. Es ist nicht nur nichts Liebenswertes an uns, sondern die Bibel spricht davon, dass wir als Menschen gegen Gott eingestellt sind. Das liegt in unserer Natur. Wir leben in Feindschaft zu ihm und hassen ihn. Und darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Uns, die wir so sind, von unserer Natur aus. Initiative ging von ihm aus. Das ist nicht unsere Art und Weise, das entspricht nicht unserem Wesen, Gott zu lieben. Und er antwortet darauf, nicht aufgrund unserer Liebe, sondern weil er das möchte, weil er das will. Er antwortet, weil er das will. Und die Bibel spricht nicht davon, dass Menschen Gott suchen, weil sie ihn lieben. Es ist vielmehr andersherum. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern weil er uns geliebt hat. Und zwar zuerst. Die Natur der Menschen liebt Gott nicht, sondern stellt ihn in eine Feindschaft Gott gegenüber. Die Natur ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Hört sich hart an, ist aber so. Also, um die Liebe Gottes zu erfassen, schauen wir auf uns in die Tiefen unserer Natur, die sündhaft ist. Wir haben eine Neigung dazu, um zu sündigen. Wir sehen, dass wir nichts Liebenswertes an uns selbst hätten. Wir sind tot und neigen dazu, Gott nicht zu mögen, sogar zu hassen. Deswegen stand die ganze Menschheit unter Gottes Strafe. Und nun, nachdem wir lange genug auf uns geschaut haben, schauen wir auf Gott. Schauen wir zu Gott. Er sandte seinen einzigen Sohn. Dieser Sohn ist das Zentrum der ganzen Bibel, des Evangeliums. Er ist Gott gleich. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Wer das nicht glaubt, ist kein Christ. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, und wer an die Dreieinigkeit Gott, Vater, der Heilige Geist nicht glaubt, ist kein Christ. Amen. So ist es. Ich hätte es nicht deutlicher sagen können. Also Bethlehem war nicht der Anfang für ihn, sondern Jesus war von der Ewigkeit her. Das sagt uns die Bibel. Und er ist Gott gleich. Und diesen Jesus sandte Gott in die Welt. Man könnte sagen, er sandte ihn auf ein Totenfeld. Lauter tote Menschen, geistlich tote Menschen, die verloren gegangen wären. Er sandte seinen Sohn, um uns zu retten, in dieser Welt. In Bethlehem geboren, unter widrigen Umständen, sage ich mal so. Seine Ankunft in diese Welt war vom Blutvergießen, von Not und menschlichem Elend begleitet. Davon werden wir hören zu Weihnachten. Dann lebte er wie ein Mensch, als Zimmermann. Dann fing er an, das Evangelium zu verkündigen. Er sprach mit Sündern, er lebte sein Leben mit ihnen, aber er war ohne Sünde. Er war rein, er war nicht falsch und er war voll Liebe. Und Gott hat Jesus zu einem Sühneopfer für uns Christen gemacht. Und es reichte nicht, dass er hier auf die Erde gekommen ist und lebte. Es reichte nicht, dass er das Evangelium verkündigt hat, dass er gut zu den Randgruppen in der Gesellschaft war. Es musste noch weitergehen. Nämlich, er wurde das stellvertretende Opfer für unsere Sünden, deshalb starb er am Kreuz. Das war seine Mission. Nicht nur die Liebe zu predigen, nicht nur sich den schwachen Menschen zuzuwenden. Er musste sterben, damit wir gerettet sind. Amen. Er schwitzte Blut und Wasser, weil er wusste, dass er von Gott, seinem Vater, getrennt würde. Und am Kreuz hat er ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu Sünde wurde er, um uns zu retten. Wir erkennen also Gottes Liebe nicht vollständig an der Welt, an der Natur, an seine Fürsorge für uns, sondern darin, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und dass dieser Sohn für uns geopfert wurde. Diese Liebe Gottes zeigt sich also darin, dass er seinen eigenen Sohn dem Tod übergab. Und Gott erweckte ihn am dritten Tag. Jesus besiegte den Tod. Er stieg in den Himmel auf. Und Gott verkündigte dann, dass das Opfer seines Sohnes ausreichend war. Und wer an diesen Jesus Christus glaubt, mit seiner Mission, Gottes Sohn, der für uns geopfert wurde, unser Retter, der partizipiert daran. Der wird gerettet. Durch den Glauben. Kann man auch ruhig Amen sagen. Amen. Ja. Also, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Warum tat er das Ganze? Sein Beweggrund war nichts anderes als seine Liebe zu uns. Er zeigt uns seine Liebe in der Schöpfung, in der Fürsorge für uns Menschen, in der Versorgung der Menschen, aber am stärksten zeigt er seine Liebe in Jesus Christus. Und nun könnt ihr euch anschnallen, denn jetzt kommt das Kürzeste, aber das Heftigste. Das ist Punkt 3. Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Das haben wir gerade gehört. Und jetzt, was bedeutet das für uns? Geliebte, Kindlein, lasst uns einander lieben. Wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch aneinander schuldig, einander zu lieben. Ausgehend von der Liebe Gottes zu uns, die so unendlich groß ist, sind wir es schuldig, einander zu lieben. Es ist eine Bringschuld, die anderen zu lieben. Es ist ein Hammer, muss ich euch sagen. Als ich das vorbereitet habe, das ist mir auf mich so runtergesaust. Es ist mir vieles so klar geworden. Was bedeutet das? Es gibt keinen Grund für deine Vorbehalte, für einen Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde, ihn nicht zu lieben. Auch wenn er hässlich ist. Auch wenn sie rotzfrech ist. Auch wenn sie, die beiden, die oder die drei oder wie viele, die auf die Nerven gehen. Gott, es ist unsere Schuld, sie zu lieben. Wir müssen sie nicht akzeptieren mit allem, was sie tun und sagen. Das können wir auch ihnen sagen, dazu haben wir unseren Verstand. Aber lieben aus der Liebe Gottes. Es gibt keinen Grund, persönliche Verletzungen vorzuschieben, die vor 30 Jahren geschehen sind oder vor einem Monat, um den Bruder, die Schwester im Glauben nicht zu lieben. Gott hätte unzählige Gründe gehabt, seine Liebe uns nicht zu erweisen. Aber wenn Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dann sind wir es aneinander schuldig. Und mir fielen gleich einige Namen aus dieser Gemeinde, die ich lieben sollte, wo ich das habe, sage ich mal, schleifen lassen. Ich habe mich beeindrucken lassen von der Frechheit der einen oder anderen Person oder von Unverschämtheit oder was auch immer oder von dem, was mich verletzt hat. Und ich habe jetzt richtig Hausaufgaben für die Woche. Ich weiß, wen ich anzurufen habe. Ich weiß, wem ich was zu schreiben und zu sagen habe. Es tat weh, das zu erkennen. Und ich bin mir sicher, es wird euch auch wehtun, das zu erkennen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Er sagt, schau dir die Liebe Gottes für dich persönlich an. Sieh, was er tat für dich und denke darüber nach. Und dann gehe und wende diese Liebe im täglichen Leben mit deinen Geschwistern an. Eine ganz schwierige Aufgabe. Und ich wünsche euch, dass ihr dabei bittere Tränen vielleicht vergießen müsst. Und ich wünsche euch, dass ihr euch wirklich was aus der Rippe schneiden müsst. Also in dem Sinne, dass es euch was kostet. Und ich weiß, dass es uns alle was kosten wird. Aber wenn wir das nicht machen, können wir einpacken als christliche Gemeinden. Das sind es nur Vereine, die sich zwar treffen, aber die haben außerdem, dass sie zum gleichen Verein gehören, nichts miteinander zu tun. Das ist keine christliche Gemeinde. Meine Lieben, ich würde gerne mit Johannes sagen, Kindlein, lass uns das machen. Warum? Geschwisterliche Liebe ist eine übernatürliche Liebe. Nicht vergessen. Du kannst das nicht, ich kann das nicht, aber Gott kann es möglich machen. Zweitens, Gott zeigt uns sein Liebe am meisten Jesus Christus und wir sind uns gegenseitig schuldig, einander zu lieben. Ich möchte beten und dann stehen wir auf, vielleicht stehen wir schon zum Gebet auf und singen ein Glaubensbekenntnis. Himmlischer Vater, das ist unglaublich, wie groß deine Liebe ist. Und es ist schon niederschmetternd, wie weit wir davon entfernt sind, untereinander oder einander zu lieben. Und Herr, es ist auch so eine große Herausforderung, dass wir manchmal uns überfordert fühlen. Aber du hast gesagt, es ist keine natürliche Liebe, sondern die Liebe innerhalb einer christlichen Gemeinde ist eine übernatürliche Liebe. Deshalb gib uns bitte die Kraft dazu. Und damit wir noch einmal uns vor Augen führen, wer du bist, was du für uns getan hast, singen wir dir das jetzt in diesem Lied.